es war für mich schwer, Yoga zu machen. Mhm. Ja, es war, ich war vielleicht zu unruhig oder es war zu langweilig damals für mich. Und habe ich gesagt, Mama, das mache ich nie, das ist nicht meins, lass mich in Ruhe. Und erst, ja, erst wenn man Probleme bekommen hat, wie auch viele Menschen. Ja,
emotional, finde ich, oder? Ja. Also ich habe meinen Zugang tatsächlich auch eher aus emotionalen Problemen heraus oder die Begeisterung dafür entdeckt. Davor habe ich es immer so ein bisschen gemacht und fand es irgendwie cool. Und als ich dann irgendwie so emotionale Probleme hatte, habe ich gemerkt, so, das hilft mir auch mental und gibt mir eine ganz andere Stärke.
Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur, der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Wie schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es sind 2 Wochen vergangen zur letzten Folge. Ich glaube es kaum, wie schnell die Zeit rast. Sie rast einfach an einem vorbei. Ich weiß nicht, ob das das Alter ist, die Pandemie, was auch immer. Aber irgendwie vergeht alles so unglaublich schnell. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Zeit stillsteht. Einfach ein echt komisches Gefühl, was da im Raum liegt. Aber deswegen finde ich diese Folge heute umso spannender, denn es geht um Yoga und Achtsamkeit und einfach eine Lebensphilosophie, die wir an den Tag legen können oder die wir lernen können. Und ich habe mich mit Anna unterhalten und sie hat bei ihrer Yoga-Praxis sich nochmal auf eine Besonderheit spezialisiert, aber da wird sie euch gleich persönlich sehr viel mehr zu verraten. Und ja, für mich ist Yoga einfach auch zu einem sehr großen Bestandteil meines Lebens, meines Alltags geworden. Es hat mir unglaublich geholfen. Auch ich erzähle ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin, was Yoga für mich bedeutet und warum ich immer dranbleibe. Aber ich habe diesem Podcast ja den Namen Kultur pur gegeben und möchte, bevor wir ins Interview gehen, nochmal den Rahmen spannen, und zwar im kulturellen Kontext, und habe dafür einen Spiegelartikel gefunden. Und zwar wurde der in der Kategorie Panorama veröffentlicht und von Tasmin Rödder geschrieben und am 24.10.2019 veröffentlicht. Also es ist schon eine Weile her. Aber es ist nochmal eine ganz andere Seite, von der Yoga betrachtet wird, und ich finde, die regt zum Nachdenken an, und vielleicht hört ihr den Podcast nach diesem Text nochmal achtsamer oder mit irgendwie einer anderen Energie. Und auf jeden Fall fand ich ihn sehr spannend und lesenswert, und deswegen lese ich ihn euch jetzt vor. Nazis, Sexismus, kulturelle Aneignung, die problematischen Seiten von Yoga. Yoga ist mehr als Entspannung und Fitness. Schwitzen, sich verknoten, entspannen, die innere Mitte finden. Darum geht es wohl den meisten der 9 Millionen Deutschen, die der Umfrage zufolge mindestens ab und zu Yoga machen. Dabei ist Yoga viel mehr als die Asanas, als die körperlichen Übungen. Und wer sich mit der jahrhundertelangen Tradition beschäftigt, kann Yoga, wie wir es kennen, durchaus kritisch hinterfragen. Das, was wir in Fitnessstudios in Berlin oder Bergisch Gladbach praktizieren, entspricht nur einem Bruchteil der Idee des Yoga. In einer der bekanntesten Schriften des Yogas, Hatha Yoga Pradipika, steht, dass das sportliche Yoga nur als Vorbereitung für das stille Sitzen dient, die Meditation. Denn Yoga ist ein Lebensstil. Dazu gehören Achtsamkeit, Atmung, Ernährung und vieles mehr. Das Yoga, das wir heute praktizieren, ist ein Produkt der Kolonialzeit. Yoga entstand in Indien. Erste Überlieferungen erzählen überwiegend von Meditation und Atemübungen. Später kamen die körperlichen Übungen, Asanas, hinzu. Während der Fremdherrschaft persischer und zentralasiatischer Besetzer in der englischen Kolonialzeit geriet Yoga in Vergessenheit. Erst im 19. Jahrhundert wurde die yogische Praxis wieder populär. Die Briten eigneten sich die Asanas als Fitnessübungen an. So entwickelte sich ein sehr physisch betontes Verständnis des Yoga, das im 20. Jahrhundert nach Europa kam. Man könnte Yoga also als eine Art von kultureller Aneignung sehen. Dieser Begriff bezeichnet die kolonial-rassistische Praxis, in der sich die Mehrheitsgesellschaft die Kultur von subalternen, vor allem kolonialisierten, abschaut, aus dem Kontext reißt und aneignet, schrieb die Journalistin Hegame Yakubifarah in der Taz. Das heißt, Menschen übernehmen Mode, Sprache oder Bräuche von ethnischen Gruppen, entreißen sie ihrem Kontext und nutzen sie für ihre Zwecke und entfremden so ihren Sinn. eben wie die Briten, die aus einer Lebensphilosophie eine Dehnungsübung machten. Auch die Nationalsozialisten legten Yoga für sich aus. Heinrich Himmler interpretierte die hinduistische Bibel Bhagavad Gita als das geheime Wissen der Arier. Es heißt, dass Himmler Yoga machte, um seine Bauchschmerzen zu lindern. Aus einem Text über das Yoga der Erkenntnis soll er außerdem die Notwendigkeit interpretiert haben, mit innerer Gelassenheit zu töten und so seine Taten zu rechtfertigen. Yoga, wie wir es kennen, trägt außerdem sexistische Züge. Nachdem in den 50er Jahren größtenteils männliche Gurus nach Europa gepilgert waren und Yoga verbreitet hatten, änderte sich seine westliche Interpretation erneut. Yoga wurde nicht nur verkörperlicht, es wechselte auch das Geschlecht. Um die Jahrtausendwende transformierte sich die Praxis zum Sport der mittelständischen Hausfrauen. Mit der Yoga-Praxis assoziierte man Entspannung, Dehnung, Achtsamkeit, Attribute, die nicht zu einer männlich gelesenen Sportart passten. Heute weichen diese Gendergrenzen zwar vielerorts auf, vielleicht weil das versportlichte Yoga in den aktuellen Fitness- und Achtsamkeitstrend passt. In Berliner Yoga-Studios praktizieren inzwischen jedenfalls fast genauso viele Männer wie Frauen. Auf Tinder-Profilen zeigen sich Männer stolz beim Sonnengruß. Dennoch, Yoga entstammt einer patriarchalen Gesellschaft. Theorie und Geschichte sind zum großen Teil von Männern geschrieben und praktiziert. Auch die Stellung von Gurus im Yoga zeugt von patriarchalisch-hierarchischen Strukturen. Yoga lebt von seinen Pionieren und Verfechtern, einflussreichen Lehrern, denen viel Ruhm und Macht zugesprochen wird. Ist dieses Gurutum noch zeitgemäß? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich erst einmal fragen, was Guru eigentlich bedeutet, sagt Jana Al, jetzt 33, die seit 6 Jahren Yoga lehrt und Workshops zu Yoga und Feminismus, kritischer Theorie oder Postkolonialismus gibt. Guru ist Sanskrit und bedeutet, frei übersetzt, das Erleuchtungsprinzip. Ein Guru kann im hinduistischen Verständnis alles sein. Ein Ort, Musik, eine Übung. Viele verstehen unter einem Guru fälschlicherweise einen alten, weisen Mann mit Bart, sagt Jana. Gerade in kommerzialisierten Räumen eignen sich Menschen den Titel des Gurus an, um sich der Macht des Begriffs zu bedienen. Viele Yoga-Lehrerinnen und Lehrer vergessen, dass sie nur ein Medium zwischen der Idee des Yoga und den Schülerinnen und Schülern sind, meint Jana. Aber die Schüler machen den Guru, nicht der Mensch sich selbst. Und was heißt das nun für Menschen, die Yoga praktizieren wollen? Manche Yoga-Schülerinnen und Schüler machen Yoga-Übungen lediglich für ihre Fitness. Anderen reicht das nicht. Sie wollen mehr über Yoga erfahren und entscheiden sich zu einer praktisch-theoretischen Ausbildung. Im Rahmen dieser ist dann auch Raum zur kritischen Auseinandersetzung mit den problematischen Aspekten von Yoga. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, wie er oder sie zu Tradition und Praxis steht. Yoga ist das, was wir daraus machen, sagt Lehrerin Jana. In Anlehnung an diesen Text findet jetzt das Interview mit Anna statt und holt euch oder uns eigentlich genau da ab, wo der Text aufgehört hat. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Anna, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sitzen und über Yoga sprechen dürfen, denn ich habe Yoga sehr für mich entdeckt in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und du hast nochmal einen ganz anderen Ansatz und deine ganz eigene Story. Und ich würde sagen, damit wir dich alle besser kennenlernen, stell dich einfach mal kurz vor, wo kommst du her und vor allem, wie bist du zum Yoga gekommen?
Hallo Kim, und ich freue mich mega, dass ich mit dir über Yoga sprechen darf. Ich bin Anna und ich bin sozusagen mit Yoga aufgewachsen, weil meine Mama Yogalehrerin ist. Und hatte so mit Mitte 20 meine Probleme mit dem Rücken und musste mich intensiver damit beschäftigen und wirklich bewusst Yoga machen. Also man kann Yoga einfach so machen, ja, man irgendwie geht einmal die Woche ins Studio, oder man beschäftigt sich intensiver und versucht eigene Probleme zu lösen, ob das körperliche Probleme ist oder emotionale. Mhm. Und bei mir kam dieser Punkt, 25 Jahre war ich circa, und dann habe ich angefangen, richtig bewusst mich mit meinen Problemen auseinanderzusetzen und habe viel Yoga besucht, Yogakurse besucht, auch zu Hause praktiziert und irgendwann für mich Yoga-Art entdeckt, die mir diese Heilung gebracht hat, auch durch meine Mama. Und diese Yoga-Art, das war Kritika Alignment Yoga, habe ich auch lange praktiziert und unterrichtet. Und ja, und jetzt habe ich auch weitere Yoga-Ausbildungen gemacht, die sehr genaue Ausrichtung geben und auch sehr kraftvoll sind. Und so habe ich meine eigene Yoga-Art entwickelt. So eine Mischung aus verschiedenen Yoga-Arten.
Auf jeden Fall sehr cool. Ich habe schon 100 Fragen eigentlich im Kopf jetzt, aber fangen wir mal damit an. Du hast gesagt, dass deine Mama Yoga unterrichtet, aber du eigentlich erst mit 25 dazugefunden hast. Was ist in der Zeit dazwischen gewesen? Konnte deine Mama dich irgendwie nicht dafür begeistern in jungen Jahren? Oder muss jeder seinen eigenen Weg zu Yoga finden?
Ja, das war wirklich so, dass meine Mama ganz oft mir gesagt hat, besonders in den, ja, in den jungen Jahren, wo ich so 13, 14 war, so, wo man schnell gewachsen ist und als Frau sozusagen die Körperhaltung entstanden ist, hat sie mir gesagt, oh Kind, du musst unbedingt Yoga machen, guck mal, du sitzt so ganz rund da. Und es waren früher noch keine Handys. Und ich war ziemlich schüchtern auch als Kind und genau das zeigte auch meine Körperhaltung. Also ich habe mich eher so immer in die hintere Reihe gesteckt und
so die Schultern nach vorne,
genau, so Schultern nach vorne, so ein bisschen immer geguckt, was so im Raum passiert und genau, und so war ich halt auch als Kind und hat meine Mama klar gesehen, hat gesagt, oh, du musst mal was machen und ich habe auch ein paar Mal versucht und aber es ist mir einfach so schwer. Es war für mich schwer, Yoga zu machen. Ja, es war, ich war vielleicht zu unruhig oder es war zu langweilig damals für mich. Und habe ich gesagt, Mama, das mache ich nie, das ist nicht meins, lass mich in Ruhe. Und erst, ja, erst wenn man Probleme bekommen hat, wie auch viele Menschen.
Emotional, finde ich, oder? Ja. Also ich habe meinen Zugang tatsächlich auch eher aus emotionalen Problemen heraus oder die Begeisterung dafür entdeckt. Davor habe ich es immer so ein bisschen gemacht und fand es irgendwie cool. Und als ich dann irgendwie so emotionale Probleme hatte, habe ich gemerkt, so, das hilft mir auch mental und gibt mir eine ganz andere Stärke.
Ja.
Und ich finde es auch ganz spannend, weil du kommst ja gar nicht aus Deutschland und es war noch eine ganz andere Zeit und jetzt ist ja Yoga zu so einem krassen Hype geworden. Wie war das, als du, also da, wo du aufgewachsen bist, wie zugänglich war da Sport überhaupt? Also konnte man da alles irgendwie frei besuchen und dass deine Mama das dann unterrichtet hat, ist ja irgendwie auch schon ein cooler Step. Also wie zugänglich ist auch Yoga einfach in den verschiedenen Jahren geworden?
Ja, also ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen und das war so, dass man sehr wenige Vereine hatte und es war in russischen Familien üblich, dass man Kinder in die viele Vereine gesteckt hat. Und ja, leider hatten meine Eltern nicht die Möglichkeit gehabt, sich da viel drum zu kümmern und ich hatte nicht so viele Talente, deswegen habe ich keine Vereine besucht und keinen Sport gemacht als Kind, aber meine Mama hat es relativ früh angefangen mit Yoga, sie hatte auch so ihren Guru, das war der einzige Mann, der Yoga in so eine Sporthalle in eine Schule unterrichtet hat und meine Mama hat alles von ihm gelernt und dann weiter und weiter nur durch die Bücher weiter und durch eigene Erfahrungen sozusagen Yoga gelernt und erst dann.
Stimmt, damals musste man sich ja das alles noch ganz anders aneignen. Wie hast du es dir angeeignet? Du hast ja wahrscheinlich Workshops, Kurse besucht, weil, also ich mache ganz viel auch einfach online, aber ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Also gerade bei den Übungen schaut ja dann keiner zu, ob ich das richtig mache.
Ja, also ich hatte sehr gute Ausbildung bekommen. Also Kritika Alignment Yoga war auch meine erste Ausbildung. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich damit angefangen habe, weil es mir auch für ganz viele andere Aspekte Augen geöffnet hat, ja, dass ich mehr, es ist so schwer zu erklären, ich bin mit ganz anderen Augen, habe ich die anderen Ausbildungen besucht. Ja, ich hatte mein Interesse, ich habe mich immer sehr für Anatomie oder für Körper interessiert, Zusammenhänge, wie funktioniert menschlicher Körper, was wirkt auf den menschlichen Körper, was passiert, dass wir diese Traumaten bekommen, dass wir, was passiert mit dem Körper, wenn wir Stress bekommen. Das hat mich immer interessiert und egal welche Ausbildung ich gemacht habe, waren meine Ohren immer ganz groß, wenn um solche Themen ging. Und ich habe normale Ausbildungen gemacht, wo man vor Ort, zum Beispiel ich war in Russland, in Moskau und St. Petersburg, über 3 Jahre gelernt, auch immer wieder in Amsterdam bei Kritika Alignment Yoga gewesen. Und ja, dann habe ich auch in Frankfurt Inside Yoga Ausbildung gemacht. Das waren auch 200 Stunden Ausbildung. Und dann in Thailand gelernt. Also es waren schon einige Ausbildungen, die sehr interessant waren, aber trotzdem so ein Grundbaustein bei meiner Critical Alignment Ausbildung. Ich bin sehr dankbar, dass ich...
Auf was liegt denn bei der Ausbildung der Fokus, dass es dich so überzeugt?
Der Fokus liegt an der Wirbelsäule und dass wir unser Körper in die Neutrale zurückbringen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch, der zum Beispiel 30 Jahre alt ist ja, und hat schon 10 Jahre, hatte Sitzjob, war 5 Jahre an der Uni und was das? Ja, circa. So oder so circa. Ja, also hat schon eigene Erfahrungen mitgebracht, hat vielleicht auch Leistungssport gemacht oder Hobby, die er hat die Verspannungen gesammelt, ja, über diese Jahre. Und dann entscheidet er, okay, ich mache zum Beispiel Fitness oder ich mache Yoga. Und dann bringt seine Verspannungen mit in diese Yoga, also in diese Klasse, ja, auf, mit, in diese Übungen mit. Und Critical Alignment Yoga hat so einen Ansatz, dass wir erstmal die Verspannungen und das, was wir in unser Körper gesammelt haben, ja, dass wir erstmal das loslassen, entspannen, Blockaden lösen und dann erst fangen an, Körper zu bewegen und zu kräftigen. Ja. Ja.
Also eigentlich wie so ein Detox, der erstmal stattfindet, auch wenn man an Saftkuren oder Trennungen denkt, also irgendwas muss raus, was aber da war, weil man kann ja nicht immer, ja, also nicht quasi das Problem leugnen, sondern da ansetzen und dann das transformieren.
Genau, also du fängst wirklich nicht, du gehst zurück in deinen Ursprung und damit du von dort starten kannst, deinen Körper neu zu bilden, ja, nicht um deine Verspannungen drumherum, sondern von der natürlichen Ausrichtung. Und
finde ich auch einen super schönen Ansatz. Wir sitzen gerade in der Sauna und kamen auf die dumme Idee, die Sauna anzumachen. Und ich muss mal ganz kurz Elvis vor die Tür setzen, weil ich glaube, der schwitzt.
Also werden auch ganz rot.
Ja. Vielleicht weiter geht's. Jetzt hat er. Ich mach den Regler auch mal noch runter.
Oder ausmachen.
Okay. Ja. Ich habe es ein bisschen runtergedreht. Also wir haben uns nämlich gedacht, das in der Sauna zu machen, weil der Ton ist hier gut. Und ja, wir gehen gerne mal in die Sauna. Ist ja auch, hat ja mit dem Körper zu tun, deswegen müssen wir es gar nicht rausschneiden.
Ja.
Körperbewusstsein, einfach sich um sich kümmern, ist ja jetzt gerade auch zu Corona und der Pandemiezeit ein extremer Flow geworden. Also alle machen irgendwie, ja, vermehrt natürlich auch online Yoga und da hast ja du auch angesetzt und deinen eigenen Kurs dann aufgebaut. Wie bist du denn von den ganzen Angeboten dann zu deinem eigenen Studio in Erfurt gekommen?
Genau, also ich habe seit 3 Jahren eigenes Studio in Erfurt, wo ich, als ich entschieden habe, das Studio zu eröffnen, haben mir viele gesagt, oh, das ist so viel andere Studios in diese kleine Stadt, ob du das schaffst, und das Studio aufzubauen und Kunden zu finden. Ich habe gesagt, ich mache ganz was anderes und ich versuche es einfach. Und vor einem Jahr, bevor Lockdown kam, hatte ich schon sozusagen angefangen, Warteliste zu machen, weil es einfach sehr gut gelaufen ist. Und ich habe ganz viele Menschen, die erst mit Yoga so erst den Zugang zu Yoga finden. Oder zum Beispiel Menschen, die auch vielleicht Yoga gemacht haben und immer noch zum Beispiel körperliche Probleme haben, Rückenschmerzen haben, die dort noch keine Lösung gefunden haben.
Kann man nicht auch durch das falsche Praktizieren von Übungen überhaupt erst zu Schmerzen gelangen? Weil als wir zum Beispiel hier einmal zusammen einfach intensiver in diese Haltungen reingegangen sind, habe ich auch gemerkt, wie viel ich eigentlich falsch mache, wenn ich es einfach nur vor dem Laptop mache. Also siehst du da auch eine große Gefahr irgendwie?
Ich sehe auf jeden Fall Gefahr, wenn man alleine zu Hause praktiziert und nicht den richtigen Startpunkt findet. Mhm. Also ich finde, man soll mit ganz kleinen Schritten dahin gehen und wirklich erstmal Basics lernen. Wie steht man, wie stellt man die Hände, wie stellt man die Füße, wie ist die natürliche Ausrichtung von der Wirbelsäule, wie sollen wir diese Ausrichtung erhalten? Und wir sehen einfach dann ganz schöne bunte Bilder und sehen ganz tolle Mädels oder Jungs, die kraftvoll sind, die sich super bewegen, da wollen wir hin und möglichst ganz schnell in kürzester Zeit. Und deswegen passieren diese Verletzungen. Wenn wir mit der Ruhe alles starten würden und
was ja sowieso ein gutes Lebensmotto an sich ist und was eigentlich auch eine totale Fehlinterpretation von diesem ganzen Yoga-Dasein eigentlich ist, dass da geht es um Ruhe, da geht es um sich selber finden und so diese Meditation, Augen zumachen, sich auf sich besinnen, und mittlerweile ist alles irgendwie, wird dann aufgenommen, ein Zeitraffer, dann passiert alles nur noch in wenigen Sekunden, man muss schnell irgendwie in den Handstand kommen, um die coolste Pose fürs Foto zu haben. Also der Ansatz ist irgendwie durch die Digitalisierung, also so wie ich es wahrnehme, ein komplett anderer geworden, als wenn ich wirklich mich mit Yoga auseinandersetze und verstehe, warum ich das eigentlich mache.
Ja, das ist wirklich ein großes Problem, weil viele wirklich versuchen auf schnell, auf schön und versuchen so schnell die zum Beispiel einen Spagat zu machen, weil es einfach schön aussieht, aber keine denk dran, für was machst du diesen Spagat? Was gibt dir dieses Spagat? Und das ist nicht die Pose, bei der du lernst oder du spürst deinen Körper. Das ist der Weg zu der Pose, wo du wirklich merkst, okay, was passiert mit meinem Becken, wenn ich zu Spagat gehe zum Beispiel? Ja, oder mit meinem Brustkorb. Wie entfaltet sich mein Brustkorb, wenn ich mich mit Beckenbereich beschäftige? Ja.
Ich finde, das ist so, bei dem Gedanken kriegt man schon fast Gänsehaut, weil das ist so aufs Leben zu übertragen. Also warum macht man was? Ist wirklich das, was du am Ende siehst als Produkt und quasi verkaufst, wie diesen Spagat, ist das Ziel? Ja. Oder eben diesen Weg richtig zu gehen und richtig auszuführen, um sich selber dabei nicht in Gefahr zu bringen und auch um schlussendlich auch niemandem was beweisen zu müssen?
Ja.
Also man muss die Übungen beim Yoga auch gar nicht, wenn der herabschauende Hund nicht der schönste ist, dann ist es dein herabschauender Hund, weil du und dein Körper gerade nicht weiter gehen können.
Ja, man muss auch die eigenen Grenzen akzeptieren, auch wahrnehmen. Und es ist gut, wenn man bei Yoga auch an die Grenzen geht, aber die nicht gleich überschreitet. Mhm. Und das ist das, was wir durch schnelles Machen, wir merken gar nicht, dass wir diese Grenze überschritten haben, weil wir einfach viel zu schnell sind. Ja. Und das ist auf jeden Fall gutes Lebensmotto, dass man einfach den Weg genießt und nicht das Ziel.
Ja.
Und besonders bei Yoga, ich weiß nicht, egal wo man zum Yoga geht, man hört auf jeden Fall bei ganz vielen Klassen, guck nicht zu deinem Nachbarn, was dein Nachbar macht, sondern geh in dich hinein. Es ist wichtig, was du bei dieser Asana, bei dieser Meditation, bei dieser Atemübung spürst und nicht das, was dein Nachbar spürt. Mhm. Das ist absolut egal, ja, was der spürt. Ja. Kann man ein bisschen egoistisch sein.
Ja, oder halt, also ist ja auch immer so ein schmaler Grat zwischen eben sich auf sich selbst konzentrieren und sich selbst verwirklichen, ja, und Egoismus. Das habe ich neulich erst gelesen, dass das einfach auch oft in unserer Gesellschaft verwechselt wird, weil jeder immer mit dem Finger auf einen zeigt, wenn man sich mal um sich kümmert. Mhm. Aber eigentlich man dadurch total verlernt, einfach was für sich selbst zu machen. Ja. Und dann kommt diese ganze Digitalisierung wieder dazu, dass man es quasi wieder nicht für sich selber macht, weil alles, was wir irgendwie machen, ist ja dann doch wieder digital. Man macht es irgendwie für ein Abonnement, ja, man macht Meditation mit dem Handy und im Grunde sind all die Angebote, die wir da haben, bringen uns ja von dem weg, dass wir selber dazu finden. Also gerade, ja, bei Meditations-Apps, das ist das Skurrilste überhaupt, dass wir ein Gerät anmachen und, ja, Strahlen auf uns einwirken lassen, um dann begleitet von jemand anderem, wahrscheinlich, ja, halt davor noch Geld dafür bezahlt haben, uns dann meditativ beschallen zu lassen. Ist ja der Sinn von Meditation komplett verfehlt. Aber
ja, das ist einfach, weil für uns Menschen dadurch, dass wir von so vielen Sachen umgeben sind, mhm, ja, so von ganz vielen Handy, jeden Tag passiert und es ist so schwer, ja, genau, sich abzuschalten. Deswegen gibt es diese Meditations-App. Es ist, mhm, zwar besser als gar nicht, ja, aber das ist auch der Weg. Das ist, vielleicht fängst du mit dieser Meditation-App an, aber am Endeffekt ist der Weg wirklich, mhm, dahin, dass du dich hinsetzt, mhm, und Ruhe findest, Stille genießt und auch weißt, warum du das machst. Mhm. Für was machst, ja, du diese Stille? Ja.
Wie so eine Gehhilfe am Anfang, dass man irgendwie lernt, ja, wie man es vielleicht selber anwenden kann. Und immerhin ist es trotzdem noch besser, als wenn man vielleicht gar nicht irgendwie sich mit sich auseinandersetzt. Und deswegen, ich finde es auch nicht egoistisch, wie du gerade gesagt hast, im, mhm, Studio, sondern wirklich auch mal zu lernen, nicht immer nach rechts und links zu schauen, ja, weil wir uns auch mit so vielen vergleichen.
Ja, das ist auch, dieser Vergleich kann für beide schlecht sein, mhm, weil man guckt, okay, der kann das besser, ich muss noch besser und so weiter, mhm, und das ist total, total Schwachsinn.
Ja. Ja. Oder auf der anderen Seite auch so triumphierend, ja, ich kann es besser als, ja, der, genau, ist ja auch ein Ansatz, der beim Yoga nichts zu suchen hat. Also, ja, beide Richtungen. Wo holst du dir denn deine Inspiration, wenn du selber Yoga unterrichtest? Ich meine, ich verfolge es ja, du machst quasi manchmal dreimal Yoga am Tag, einmal für, mhm, dich, zwei privat, eine Stunde für deinen Online-Kurs und dann noch eine für, ja, irgendjemanden hier oder wie auch, ja, immer.
Also ich muss sagen, viel, ich habe so eine Grundbasis, die ich von meiner Ausbildung bekommen habe. Dann gibt es eine weitere so Erfahrungs, ja, von meine eigenen Erfahrungen, mhm, wie reagiert mein Körper auf bestimmte Übungen, mhm, welche Übungen fühle ich und spüre ich, weil ich eine bestimmte Ausrichtung nachfolge, schaue ich mir auch gerne, ich lasse mich auch von den anderen lehren, auch oft aus Amerika, mhm, inspirieren. Und auch mache manchmal Online-Stunden von, mhm, den anderen Lehrern, auch nehme auch die, mhm, Übungen, die ich selber mache und spüre, okay, das tut mir gut, das, mhm, passt zu dem, was ich unterrichte, oder ich kann meine Stunden dadurch gut ergänzen. Mhm. Also ich lasse mich auch gerne von den anderen Lehrern inspirieren. Manchmal passe ich auch die Übungen an, manchmal, mhm, sitze ich am Stuhl oder und dann denke ich, okay, wenn man das Bein so hebt, mhm, das ist auch cool. Also, mhm, es kommt oft auch die Übungen ganz
im Alltag. Ja, gerade, genau, was die Haltung angeht, ich merke es. Also, ja, bei mir, du meintest zum Beispiel, bei dir kommt es von dem Schüchternsein früher, dass du da eine Fehlhaltung eingenommen hast. Ich bin unglaublich groß als Frau. Das heißt, ich, ja, gehe auch automatisch irgendwie immer in so eine gebeugte Haltung oder stehe. Es ist ja nicht nur der Rücken, der, das hast du ja neulich auch gezeigt, also auch die Hüfte und alles. Also wir haben an sich oft eine Haltung im Alltag, die unglaublich schädlich ist.
So, ja, für, ja, ja. Also es gibt schon ganz viele Fehler, die man im Alltag vermeiden kann. Mhm. Und das hilft auf jeden Fall, um in der Zukunft einfach gesund zu sein. Mhm. Also ich unterrichte meistens, also ich unterrichte Yoga nicht, um Spagat zu können, mhm, oder Handstand zu können. Ich unterrichte Yoga, um gesund und frei zu leben, ja, dass man sich in dem Körper auch wohlfühlt, dass man keine Verspannungen, keine Schmerzen erleben kann. Das ist mein Ziel.
Ja, ab wann kann man dann quasi dann bei dir einsteigen? Also du hast ja, wie gesagt, die Leute, die aus Erfurt, falls es da jemanden gibt, zuhört, die haben das Studio, falls, wenn es wieder aufmacht, also wenn alles wieder seine normalen Gänge geht, dann hast du da dein Studio und dann hast du aber auch ein Online-Angebot. Und ab wann kann man anfangen? Welche Personen können anfangen?
Also man kann auf jeden Fall jederzeit anfangen. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Zeit in das Videokurs investiert, auch meine Erfahrungen gesammelt. Ich habe letztes Jahr so, als Lockdown kam diese Idee, einen Videokurs aufzunehmen, damit Menschen zeit- und ortunabhängig diese Methode praktizieren können, weil diese Methode, die ich unterrichte, gibt es nur in Deutschland, nur mich und das Studio in Erfurt. Und das ist viel zu schade, dass das so wenige Menschen kennen. Und deswegen habe ich entschieden, Videokurs aufzunehmen. Im Sommer habe ich auch extra Teilnehmer gesucht, damit die Übungen, die in diesen Kurs kommen, dass man nochmal die prüft, zu Hause alleine, ob das gut funktioniert, welche Fragen oder welche Unsicherheiten kommen können, wenn man die Übungen wirklich alleine zu Hause ausführt.
Ah, okay, cool.
Genau, also das haben wir mit den Teilnehmern alles durchgegangen und davon gibt es auch Backstories, dass die Teilnehmer einfach von den Erfahrungen sprechen und das alles gibt auf meiner Homepage, also facepine.com. Und
genau. Den Link kann ich auch unten nochmal einfügen, dann könnt ihr einfach nur draufdrücken. Und Backstories im Sinne von, also Rücken, alle Geschichten, die halt über den Rücken von den Leuten individuell irgendwie passiert sind als Feedback. Ja. Was war so das schönste Feedback, was du von einer Person mal bekommen hast?
Das schönste, es gibt auf jeden Fall ganz viele schöne Feedbacks. Feedbacks, kann man sagen?
Ja.
Feedbacks.
Ich erlaube es uns.
Ja. Und das schönste Satz war, ich kann endlich meinen Körper spüren. Ja, und das ist einfach die Sache, die auch für alle wichtig sind, weil man sagt, okay, entscheide von deinem Herzen zum Beispiel ganz oft. Du musst die Entscheidung mit deinem Herzen treffen. Ja, aber wie machst du das, wenn du deinen Körper und dein Herz überhaupt nicht spürst? Und das ist das, was wir auch oft bei den Übungen machen, dass wir viel Brustkorböffnungen machen, um unser Herzbereich zu öffnen und wirklich den Körper bewusst zu spüren. Ja. Ja?
Das ist auch was ich extrem spüre, seit ich Yoga mache. Und auch an verschiedenen Tagen, je nachdem, in welcher Form ich bin, ob ich schon lange nicht mehr gemacht habe und weswegen ich auch so dranbleibe am Yoga. Und das hat bisher keine Sportart bei mir geschafft, ob ich jetzt irgendwie Crossfit gemacht habe, wo ich dann auf einmal voll viele Muskeln hatte und dachte so, oh ja, jetzt habe ich meine Abs und jetzt bin ich stark, jetzt kann ich wenigstens mal den Sixpack Wasser nach oben tragen. Aber ich habe meinen Körper, wie ich ihn beim Yoga spüre, nie gespürt, egal bei welchem Sport. Und ich habe wirklich viel ausprobiert in meinem Leben. Und das ist so krass, das kann man auch gar nicht beschreiben, wenn man das nicht schon mal selbst gespürt hat. Und heute zum Beispiel hatte ich wieder so eine Stunde, dass ich einfach gedacht habe, so, boah, ich spüre es heute richtig, ich kann richtig tief reingehen. Und man hat auch mal schlechtere und bessere Tage. Hast du mal Tage, wo du denkst, so, oh, heute habe ich irgendwie gar keinen Bock auf Yoga?
Auf jeden Fall. Und es ist nicht so, dass ich jeden Tag dreimal am Tag Yoga mache. Also es gibt Tage, wo ich kein Yoga mache und das ist auch absolut okay, wenn ich das nicht fühle, dann mache ich das nicht. Ich mache auch manchmal, gehe ich mal joggen, ein Kilometer ist auch gut. Aber das ist auch absolut normal und ich habe auch viele Übungen, wo man, ich nenne das aktive Meditation, mit den Hilfsmitteln, um wirklich Herzbereich zu spüren, auch Beckenbereich zu spüren, Bauchraum zu spüren. Und das ist einfach Entspannungen und Meditation, was für Anfänger wirklich ein sehr guter Zugang zur Meditation ist, weil man nicht so frei in den Raum man, geworfen ja, wird.
Man hat dann trotzdem ein bisschen was zu tun, so ein Anhaltspunkt, ja. was man irgendwie...
Man spürt ja. immer einen bestimmten Punkt in dem Körper. Ja. Und besonders, es sind nicht einfach Punkte, es ist nicht nur Brustkorb, ja. es ist nicht nur Becken oder es ist nicht mehr der untere Rücken. Mhm. Meistens sind das bestimmte Punkte, die oft mit emotionalen Blockaden verbunden sind. Mhm. Und da kannst du dich auf jeden Fall ganz lange damit beschäftigen, was alles dabei rauskommt, was alles befreit wird. Mhm. Und das ist nicht nur körperliche Verspannungen, sondern auch emotionale Blockaden.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall für jeden zugänglich. Es kann jeder jederzeit starten und man kann stundenlang darüber erzählen, aber wenn das man einmal ausprobiert hat, dann weiß man auf jeden Fall, was das ist.
Glaube ich auch. Ich meine, das ist ja gerade, wir reden was über was Praktisches.
Ja.
Darüber reden wir theoretisch. Also im Grunde muss man auf jeden Fall in die Praxis gehen. Und dazu gibt es auch noch einen Blogartikel. Und da haben wir ein paar Fotos gemacht, wo ihr die einfachsten Übungen quasi schon mal sehen könnt. Und da verlinke ich euch dann auch nochmal alles, dass ihr entweder an diesem Kurs teilnehmen könnt und da einfach mal reinschnuppern könnt. Und einfach ein Gefühl dafür bekommt, gerade auch wenn ihr Probleme mit dem Rücken habt. Ich meine, wir befinden uns gerade alle im Homeoffice, wenn das auch nicht weitergeht. Also wir wissen nicht, ob das alles, wie schnell es wieder normal ist und wir wieder alle im Büro sitzen, aber auch dann sitzen wir wieder. Also ja, im Grunde
ist auf jeden Fall,
haben wir einfach so eine Sitzgesellschaft.
Ja, das ist, ich wurde oft gefragt, kannst du uns Übungen empfehlen, wie man diese Sitz, was gegen... was hilft, wenn man sitzende Tätigkeit hat, um dagegen zu wirken. Und das Erste, was ich in dem Fall sage, lerne erstmal richtig zu sitzen, weil Schaden, was dir, was du bekommst von richtigen Sitzen, ist nicht vergleichbar zu dem Schaden, wenn du falsch sitzt. Ja. Deswegen, das ist auch die Sachen, die bei mir im Kurs kommen. Wir lernen erstmal richtig zu sitzen, wie es ist, geraden Rücken zu haben. Was bedeutet gerade Rücken? Ja. Oder was bedeutet natürliche Ausrichtung? Um wirklich Basics zu spüren. Ja, und gleich nach der ersten Stunde haben mir auch viele Teilnehmer gesagt, oh, jetzt weiß ich, wovon du sprichst.
Der Unterschied erstmal.
Ja, jetzt weiß ich, wovon du sprichst. Du hast jetzt eine halbe Stunde erzählt, dass es wichtig ist, einen geraden Rücken zu haben und wie der aussehen. Ja. Und aber jetzt erst, als ich die Übung ausprobiert habe, spüre ich, was das überhaupt gerade zu sitzen bedeutet.
Total. Und was aber auch, es ist, das eine ist das Sitzen und das andere ist aber auch zum Beispiel einen langen, wenn ich einen Modeljob zum Beispiel hatte und den ganzen Tag gestanden bin, habe ich auch abends gemerkt, puh, also irgendwie habe ich vielleicht auch eine schlechte Haltung beim Stehen, weil erstens sitze ich unglaublich viel und dann stehe ich plötzlich mal wieder einen Tag und dann stehe ich falsch oder irgendwie bin da auch nicht so stabil in mir selbst. Also es ist eigentlich, den Körper zu verstehen und da reinzufühlen und
auch viel im Alltag beobachten. Also wie oft überkreuzen wir die Beine oder stehen nur auf einem Bein und es sind so viele Fehlhaltungen, die man im Alltag schon vermeiden kann, wenn man die kennt erstmal und wenn man sich selbst einfach im Alltag beobachten. Man kann so viele Fehler vermeiden.
Was glaubst du, viele Menschen sagen ja immer so, oh, Zeit, ich habe gar keine Zeit dafür. Was denkst du darüber? Also erstens, wie viel Zeit muss man mitbringen für einen Kurs?
Also für meinen Kurs muss man, also eine Einheit ist circa 40 Minuten und es ist auch wichtig, diese Zeit zu nehmen, auch wenn es überall schon beworben wird, man kann mit 20 Minuten am Tag viel erreichen. Also ich sage, man muss schon dir sich Zeit nehmen, besonders wenn man schon Probleme hat.
Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich sehe das nämlich genauso, dass eben, wenn man sich überlegt, ein Tag hat 12 Stunden, ich weiß nicht, wie viel man davon wach ist, vielleicht, keine Ahnung, ein Tag hat 24 Stunden.
Ja.
Okay, egal.
Ja, ist egal. Also man schläft ja auch also im wachen Zustand, wenn man 12 Stunden schläft, dann hat man 12 Stunden Tag. Ja, aber auf jeden Fall, also als Empfehlung, sich zu motivieren.
Genau.
Also mir hilft, wenn ich jeden Tag was mache, wenn man aber weiß, okay, es sind, keine Ahnung, kleine Kinder, 12 Stunden Job am Tag, klar wirst du das nicht schaffen, aber wenn du dir die Zeit nimmst, für die zum Beispiel du guckst jeden Tag eine Serie, ja?
Genau.
Ja. Genau. Also es, und du weißt, diese Serie tut dir überhaupt nicht gut, oder du sitzt, guck mal, wie viel Bildschirmzeit du in deinem Handy hast, und nimm daraus 40 Minuten. Und das wird dir, das ist Investition nicht nur für jetzige Zeit, dass du dich gleich danach besser spürst, ist das Investition in deine Zukunft.
Lebenslang eigentlich. Ja. Und wenn man da diese 40 Minuten zumindest, wie oft würdest du es empfehlen, in der Woche zu machen, gerade am Anfang? Man darf sich wahrscheinlich auch nicht überfordern und teilweise wird man ja auch Muskelkater haben. Muss man da eher warten, bis er wieder weg ist, neu einsteigen? Kann man es mit anderen Sportarten kombinieren?
Das ist abhängig davon, ob man mit bestimmten Problemen kommt oder man möchte es vermeiden, also als vorbeugend machen, genau. Wenn man bestimmte Probleme hat oder die Probleme stark sind, dann würde ich empfehlen, wirklich jeden Tag am Anfang zu machen, wenigstens die erste Woche, dann jeden zweiten Tag, dann jeden dritten Tag. Und wenn man merkt, okay, die Technik ist so gut, dass du danach immer die Möglichkeit hast, dass du deinen Körper so gut spürst und merkst, okay, jetzt merke ich, da spannt sich was an. Und ich mache die Übung. Mhm. Und die Übung ist dann auch reicht, wenn du 20, 30 Minuten machst.
Ja.
Durch ständiges Wiederholen kennst du die Übung und du weißt, wie dein Körper darauf reagiert, was du von der Übung auch bekommst. Und klar, es ist immer unterschiedlich. Wenn du keine Probleme hast und das nur vorbeugend machen möchtest, dann reicht es auch, wenn du das zweimal in der Woche machst und dann einmal die Woche. Ja. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, Routine ist eh so ein Stichwort irgendwie. Wie schafft man es, eine gute Routine in seinen Alltag zu etablieren?
Meine Erfahrung nach, also es ist wirklich meine persönliche Erfahrung, ich mache die Sachen nur, wenn ich die jeden Tag mache.
Mhm.
Und ich versuche, meine Yoga-Einheit vor meinem ersten Kaffee fertig zu machen. Mhm. Ja. Und ich belohne mich danach mit meinem leckeren Frühstück und Tasse Kaffee und genieße es viel mehr, wenn ich weiß, ich habe an dem Tag schon was für meinen Körper getan.
Mhm. Weil man dann ja vielleicht auch, also ich bin so ein krasser Abendmensch. Ich kann morgens mich immer schwer zu irgendwas motivieren und ich mache es gerne abends, um da irgendwie nochmal so zur Ruhe zu kommen und mir die Zeit für mich zu nehmen, um eben auch mal vom Bildschirm wegzukommen zum Beispiel. Aber ich merke schon auch, wenn man damit in den Tag startet, hat man eben den Tag über eine andere Körperhaltung. Ja. Weil abends ist es halt schade, weil ich gehe dann ins Bett und es ist zwar auch irgendwie schön, weil ich ruhiger und beseelter einschlafe, aber gerade so morgens mit so einem Körperbewusstsein irgendwie in den Tag zu starten, ist irgendwie, gibt einem noch was, halt auch eine andere Haltung.
Du sitzt ja ganzen Tag auch anders oder du bewegst dich ganz anders, wenn du in den Tag mit Yoga startest. Aber es ist wirklich so, es gibt eines Morgensmensch, der andere ist Abendsmensch. Und zum Beispiel auch was Beschwerden angeht, vielleicht gibt es Menschen, die nicht einschlafen können. Da würde ich auch empfehlen, mach die Yogastunde, weil das trotzdem sehr sanfte Einheiten, mach die Yogastunde abends. Ja, und dann kannst du viel, viel besser einschlafen und auch am nächsten Tag besser in den Tag starten.
Ich glaube auch, dass das auch gerade bei einer Routine wichtig ist, dass man es auf sich selber hört, dass man nicht eine Routine von einer anderen Person nimmt und denkt, okay, jetzt muss ich das auch so anstreben und nur weil die das so macht, ist das irgendwie das Ultimative, sondern dass man sich da so die Freiheit und auch diese Selbstbestimmung wieder gibt, auf sich zu hören, zu gucken, was bin ich für ein Mensch, wie tick ich und wie passt es irgendwie besser in meinen Alltag und sich dann das Recht auch zu nehmen, zu sagen, nee, ich mache jetzt aber abends meine Yogastunde oder auch wenn andere sich dann wieder zum Abendessen treffen oder der Partner sagt, nee, ich will jetzt aber hier mit dir eine Netflix-Serie schauen, also dass man sich einfach immer nicht von anderen so sehr ablenken lässt und sein Ding irgendwie durchzieht.
Ja, und spürt, was wirklich zu spüren, was brauchst du, welche Bedürfnisse hast du und warum machst du das überhaupt? Ja, nicht einfach so, weil Anna oder Kim gesagt haben, dass es gut ist, sondern du hast dich, wenn du dich bewusst dafür entschieden hast, dann ist es wichtig, damit auch auseinanderzusetzen und zu machen. Und dann merkst du auf jeden Fall, was es dir schenkt und was es dir bringt. Ja.
Und irgendwie auch, aber was ich immer empfehlenswert finde, ist, an der Sache so ein bisschen dran zu bleiben. Nicht nach einmal zu sagen, nee, war jetzt nichts, weil man hat nicht jeden Tag die gleiche Tagesform. Es kann sein, dass es an einem Tag, gerade auch bei Frauen, irgendwie hormonelle Phasen gibt. Da ist mein Körper so anders. Also ich mache Yoga innerhalb dieses 4-Wochen-Zykluses ganz anders irgendwie. Ja. Mal brauche ich mehr Beckenübungen, was auch immer irgendwie, oder bin stärker oder total müde. Und ich merke das immer sehr in diesem Zyklus, welche Form des Yogas gerade passt irgendwie. Ja.
Besonders für uns Frauen, wir müssen achten auf unseren Zyklus, wie wir uns fühlen. Mhm. Vielleicht ist an einem Tag, haben wir mega viel Power, dann können wir auch die kraftvollen Sachen machen. Mhm. Aber es gibt Tage, wo wir uns total schwach fühlen und es ist auch erlaubt, sich mehr zu entspannen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, man darf nicht nur eine machen. Genau. Was ich auch in meinem Kurs weitergebe, es ist nicht nur Entspannung, es ist nicht nur Kraft, es ist nicht nur Dehnung. Man braucht Gesamt...
Motivation, ja. Konzentration und irgendwie auch so einen Willen. Es ist einfach auch Arbeit. Das, was man jahrelang kaputt macht an seinem Körper durch schlechte Haltung, durch schlechte Ernährung, durch eigentlich alles Mögliche, die Zeit braucht man natürlich und man investiert sie schlussendlich in sich selber.
Ja, das ist wirklich Investition, Zeit, und es ist sehr wichtig, die Zeit wirklich für sich selbst zu nehmen, ja, und nicht für jemanden anderen. Mhm. Wir machen das für uns, ja, und wenn wir uns gut fühlen, dann können wir genauso viel besser Liebe den anderen Menschen geben, und sind ganz anders drauf, als wenn wir total von Schmerzen erfüllt sind.
Total. Ja, den Wandel merke ich auch. Aber das war auch ein Wandel im Yoga. Am Anfang habe ich eben auch Yoga gemacht, weil es so ein Trend war, weil es irgendwie cool war. In jedem Urlaub wurde das angeboten. Dann habe ich es mitgemacht. Irgendwie konnte es dann noch zeigen, auf Instagram auch zeigen oder Blogartikel drüber schreiben. Und dann irgendwann war es auch so ein Transformationspunkt. Da habe ich gemerkt, so eigentlich will ich es jetzt einfach mal für mich machen und gar nicht irgendwie für die Außenwelt, sondern das so in mir selber. Und das war auch so ein Wendepunkt irgendwie. Dann habe ich es tatsächlich weniger geteilt. Aber auf der anderen Seite gibt es so viel und es gibt so viel zurück, wenn man darüber spricht, wenn man das, was man selber gelernt hat, teilt und die Leute irgendwie da versucht zu motivieren und mitzunehmen, was du ja auch jetzt als Job machst. Und du hast es auch gar nicht immer als Job gemacht, richtig? Also du hast...
Ja, ich habe auch... Als ich nach Deutschland kam, war ich ganz lange Hausfrau, weil ich auch kein Deutsch gesprochen habe, ganz lange. Und dann irgendwann, ich habe auch lange studiert und erstmal in Russland studiert, das auf Fernstudium umgestellt, weiterhin studiert und immer wieder zurückgeflogen, um Prüfungen fertig zu machen. Und dann habe ich als Immobilienmaklerin gearbeitet, 5 Jahre lang. Das war auch ziemlich stressig mit Familie und es war wirklich sehr stressiger Alltag.
Aber es sind Yoga ja auch hat, ganz andere Energien. Also die Immobilienbranche und Häuser und das Volumen an Geld, was dahinter steckt, das ist ja was wirklich fast Konträres zu dem, was man beim Yoga lernt.
Ja, und das habe ich auch gemerkt, dass es überhaupt nicht meins war. Mhm. Es war gut für Einstieg, ich habe auch viel gelernt, aber irgendwas hat in mir immer so gekämpft.
So ein Widerstand.
Genau, also ich bin auch viel zu ehrlich für diesen Job.
Ja, aber ich weiß,
habe immer gesagt, das kann ich das nicht so weitergeben. Mhm. Ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das einfach fertig macht. Mhm. Und es war wirklich so ein Glücksfall, es war ein Job, wo ich für jemanden eine Immobilie gesucht habe. Und dann habe ich das Studio entdeckt. Mhm. Eigentlich wollte ich das als Immobilien weitervermieten. Und dann dachte ich, nein, das ist meins, das ist mein Yoga-Studio. Und habe wirklich innerhalb von 2 Wochen habe ich den Mietvertrag unterschrieben.
Und ist quasi über Bord geworfen.
Ja, genau. Gleich in einem Monat Kündigung geschrieben. Und
woher hast du den Mut genommen?
Also ich war immer selbstständig. Mhm. Ich war auch beim Immobilienjob nicht angestellt. Mhm. Und irgendwann war diese Phase, dass ich unzufrieden war und gemerkt habe, dass ich nicht lange da bleiben kann. Mhm. Klar, es ist immer diese finanzielle Unsicherheit. Mhm. Und das war auch so, dass ich vorher einen super guten Deal gemacht habe und Geld hatte, direkt in dem Moment. Und da habe ich gesagt, ich mache das halbes Jahr. Mhm. Wenn ich ein halben Jahr, was auch wirklich sehr kurze Zeit ist, genau, wenn ich ein halben Jahr die Miete nicht zahlen kann, dann gebe ich auf. Okay. Obwohl es wirklich sehr kurzfristig war, aber ich konnte im halben Jahr...
Halbes Jahr was aufzubauen, ist nicht lang.
Ja, es ist wirklich, wir haben gesagt, du musst dir zwei Jahre nehmen, damit es läuft. Ja. Und also es hat gut funktioniert. Weil,
voll schön. Dann ist es wirklich so Fügung gewesen einfach.
Ja, das war ein einfach Gefühl, das ist das, was ich will. Und ich war so, und immer noch bin ich überzeugt von der Technik, was ich mache. Und ich fand es so, auch wenn ich schon parallel unterrichtet habe, ist nicht so, dass ich vor 3 Jahren überhaupt angefangen habe zu unterrichten. Mhm. Also ich habe auch im anderen Yoga-Studio unterrichtet, so nebenbei, 1-2 Mal die Woche. Mhm. Parallel zu meinem Immobilienjob, was auch immer noch nicht gepasst hat, aber es hat mir so viel Freude gemacht. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich den Leuten, den Menschen so viel Gutes tue dadurch. Mhm. Und klar, das war ein Glücksfall, aber auch viel so, das möchte ich einfach machen. Ich möchte das weitergeben, was ich selber gespürt habe. Ja.
Das ist voll, voll der schöne Glaubenssatz und auch irgendwie ein schöner Abschluss für das ganze Gespräch. Ja. Weil alles andere, wie gesagt, fasse ich nochmal in dem Blogartikel zusammen und mit ein paar Bildern, dass ihr so einen Eindruck bekommen könnt und dann euch intensiver damit auseinandersetzen könnt. Jetzt habe ich noch eine Frage für die Zukunft, und zwar hast du langfristige Ziele damit? Weil es ist ja schon was dein Körper auch betrifft, und man wird ja älter.
Ja.
Also machst du dir darüber Gedanken oder gehst du im wahrsten Sinne des Wortes einfach mit dem Flow?
Also ich gehe in meinem ganzen Leben sehr viel mit dem Flow. Aber für das habe ich auf jeden Fall ein Ziel, Weiterbildung zu geben. Das wirklich, weil ich weiß, ich kann nicht alleine alle Menschen erreichen. Ja. Das versuche ich jetzt mit dem Videokurs, dass die Menschen einfach spüren, was das ist. Mhm. Und schon... Gefühl dafür bekommen und sich selber heilen können. Das ist halt das, was ich auch geben kann, dass man nicht immer zum Arzt gehen muss. Das ist auch bei manchen, in manchen Fällen wichtig. Ja. Aber man kann
so viel mehr von Verständnis für seinen eigenen Körper und Auseinandersetzung und
Glauben. Genau. Und deswegen möchte ich auch Weiterbildungen anbieten. Mhm. Und ich denke, in diesem Jahr starte ich schon.
Sehr spannend, da geht eigentlich alles schnell bei dir.
Und Ausbildungen zu geben. Ja,
voll cool. Und auch, ich finde auch schön, so die Energie, die du mitgibst, dass es eben, dass du die Zeit innerhalb von dieser Pandemie genutzt hast, Sachen zu machen, Online-Angebote zu, irgendwie zu entwickeln und online zu stellen, und dass der Weg und der Flow trotzdem weiterging, obwohl irgendwie einem so viele Hürden in den Weg gestellt wurden und dein Studio seit Monaten zu ist, weiß nicht, Monaten, Wochen, Ahnung.
Ja, es war ja lange Zeit im Frühling und jetzt seit 2-3 Monate jetzt.
Ja.
Ja, aber das ist so, ich habe nie das Problem, dass mir langweilig ist. Mhm. Also ich bin auch dankbar für meinen Organismus, dass ich so.
Dass immer was einfällt.
Ja, dass mir immer was einfällt und ich habe die Zeit gut genutzt und in manchen Sachen bin ich auch stolz, das, was ich jetzt aufgebaut habe. Und würde es anders nicht funktioniert, wenn ich normalen Studioalltag hätte.
Ja, voll schön. Und dann habe ich eine letzte Frage, die stelle ich immer in meinem Podcast. Und die ist ein bisschen frei erfunden, komisch. Du darfst sie beantworten, wie auch immer du willst. Und zwar, wenn das Internet ein leerer Raum wäre. Also es ist noch gar nichts, das Internet ist einfach ein komplett leerer Raum. Was würdest du als allererstes programmieren? Es muss auch keinen Sinn machen, oder?
Dadurch, dass ich sehr meine Familie vermisse, weil die nicht da ist, würde ich als Erste die Möglichkeit geben, dass die Familien oder Freunde sich zusammenschließen, die nicht in der Nähe Umgebung leben. Ja.
Also irgendwie auch sowas wie ein soziales Netzwerk, wo man sich mit seiner Familie connecten kann. Schöner Gedanke, gerade auch in der Zeit, in der, glaube ich, viele ihre Familie nicht sehen können, konnten, lange nicht gesehen haben und auch vielleicht der ein oder andere Schicksalsfall vorgefallen ist, Corona-bedingt oder anderweitig.
Ja, Dank. Also ich bin froh, dass es sowas wie Facebook gibt. Ja, oder Skype.
Ich finde es auch schön, diese Vernetzung. Ich habe dadurch zum Beispiel Kontakt zu meiner Familie in Australien. Habe die auch mal besucht nach dem Abitur. Wäre sonst auch nie zustande gekommen. Ja, meine Brieftaube hätte es, glaube ich, nicht dahin geschafft.
Genau. Also meine Mama ist Yogalehrer, mein Bruder ist auch Yogalehrer. Und durch Zoom können wir die Stunden voneinander besuchen. Also wir gehen immer mal, ich gehe, okay, guck, heute gehe ich mal zu meiner Mama und besuche die Suche, genau, die Stunde von ihr oder zu meinem Bruder und so weiter. Und deswegen, leider können die nicht meine Stunden besuchen, weil ich in Deutsch die Stunden mache.
Ah, okay.
Aber dafür habe ich so ein bisschen Vorteil.
Dafür ist sie für uns, für mein deutsches Publikum. Ja. Liebe Anna, ich danke dir sehr für das tolle Gespräch und deine tollen Antworten und vor allem den Mehrwert, den du durch dein Yoga und deine Energien uns allen gibst und vor allem immer weitergeben möchtest durch deine eben dein Angebot in Erfurt im Studio oder online oder in Form von Weiterbildungen.
Ja, danke schön. Danke schön für die Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, mein Projekt vorzustellen.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast und dran geblieben bist und mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich sehe das immer nicht als selbstverständlich, weil unsere Zeit am Tag ist so kostbar und wir teilen die einfach hoffentlich bewusst ein. Und wer uns da beeinflusst, berieselt oder mit seiner Meinung, seinen Ideen inspiriert, motiviert oder einfach abholt, das ist einfach eine Entscheidung, die ihr trefft. Und wenn ihr diese Entscheidung bewusst getroffen habt, meinen Podcast zu hören, dann bin ich dafür unglaublich dankbar. Und ich finde das ganz passend, das in dieser Folge mal zur Sprache zu bringen und zu sagen, weil es ja auch um Achtsamkeit geht und eben so diese Außenwelt und die Innenwelt in Einklang zu bringen, was eben auch durch diese Yoga-Praxis stattfinden kann. Und ich hoffe, dass diese Folge jeden von euch da abgeholt hat, wo ihr gerade steht, sprich, ihr habt noch gar keine Erfahrung mit Yoga, dann seid ihr jetzt hoffentlich ein bisschen inspiriert und vor allem neugierig und wollt irgendwie da mal reinschnuppern. Wie gesagt, ihr könnt auf dem Blog nochmal alles nachlesen. Da findet ihr dann auch den Link zu Annas Seite. Oder ihr seid so wie ich, so, ihr macht das alles so ein bisschen hier und da, aber braucht eigentlich an verschiedenen Stellen Hilfe, um weiterzukommen, um auch keine Fehlhaltungen sozusagen einzunehmen bei der Praxis, aber macht doch überwiegend irgendwie zu, ja okay, jetzt macht gerade im Moment sowieso jeder zu Hause seinen Sport oder seine Yoga-Einheit. Ich hoffe, dass es irgendwann auch wieder in Studios gehen kann. Da möchte ich auf jeden Fall auch nämlich dranbleiben, weil ich eben das Gefühl habe, dass mit einer Person, die das schon länger praktiziert und sich da auch wirklich so eine Expertise angeeignet hat, doch nochmal wertvoller ist, weil es geht schließlich um unseren Körper und Dinge, die wir da bewegen können, die dann schlussendlich dazu führen, dass wir ja, vielleicht keine Schmerzen mehr haben. Und ich habe zum Beispiel mit Yoga nach der Folge, mit Anna nach der Folge nochmal eine Yoga-Einheit gemacht zum Thema Migräne, weil ich solche Schmerzen hatte und mich einfach nur im Zimmer eingeschlossen habe und nicht raus wollte, weil wenn man Migräne hat, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, da kann man nicht so gut Licht ertragen. Und dann kam Anna und hat nochmal ein paar Übungen gemacht, auch was meine Wirbelsäule betrifft. Und mir auch eigentlich die einfachsten Übungen gezeigt, die für zu Hause dann in Zukunft für mich auch irgendwie möglich wären. Und am nächsten Tag waren diese Kopfschmerzen tatsächlich weg. Ich glaube, es kaum das auch zu sagen, weil eigentlich geht meine Migräne dann immer 3 Tage und ich habe mir damit irgendwie den 3. Tag erspart und war dann wieder fit. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut, wenn so eine Person wie Anna das so eine Energie und so eine Muse anderen Personen gibt und das dann wirklich am Ende heilend ist. Also vielleicht ist ja auch der Online-Kurs was für euch. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ich glaube, damit ist diese Podcast-Folge beendet. Und ich hoffe wirklich, dass sie euch irgendwie geholfen hat, gerade auch in der Zeit, in dieser nicht endenden Pandemie, in diesem nicht endenden Lockdown, der jetzt wieder verlängert wurde, dass man da einfach nochmal genau schaut, dass man mental gesund bleibt, dass man den Körper bewegt, dass man ja, irgendwie den Zugang zu sich selber und dann auch den Zugang zur Welt da draußen irgendwie nicht verliert, obwohl das alles einfach ein totales Chaos ist. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Eure Kim Jana.